Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt.
Hallo und schönen guten Morgen. Heute ist Dienstag, der 23. Januar und mein Name ist Viola Köxt. Heute ist ein wichtiger Tag für die Republikanische Partei in den USA. Im Bundesstaat New Hampshire an der Ostküste finden die Vorwahlen für die Präsidentschaftswahl im November statt. Erst vor wenigen Tagen ist der Kandidat Ron DeSantis ausgestiegen. Jetzt entscheidet es sich zwischen Donald Trump und der ehemaligen UN-Botschafterin Nikki Haley. Trump ist Favorit. Warum es aber trotzdem spannend wird, erklärt gleich unsere Korrespondentin in den USA. Davor hören wir aber noch die aktuellen Meldungen von heute Morgen.
Ich bin Dirk Justes. Guten Morgen und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Die Deutsche Bahn steht vor dem längsten Streik ihrer Geschichte. Kommende Nacht ab 2 Uhr will die Lokführergewerkschaft GDL den Personenverkehr 6 Tage lahmlegen, also bis Montagabend. Im Güterverkehr beginnt der Streik schon heute Abend. Die Bahn rechnet mit massiven Ausfällen im Fernregional- und S-Bahnverkehr. Schon gebuchte Tickets können storniert oder noch vor bzw. auch nach dem Streik genutzt werden. Knackpunkt im Tarifstreit ist die von der GDL geforderte Arbeitszeitverkürzung für die Lokführer bei vollem Lohnausgleich. Beim Bundesverfassungsgericht steht heute ein Grundsatzurteil an. Es geht um die Frage, ob die rechtsextreme Partei Die Heimat, die Nachfolgepartei der NPD, von der staatlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen werden kann. Bayerns Ministerpräsident Söder hatte das erwartete Urteil als Blaupause für die AfD bezeichnet. Zustimmung dafür bekam er von SPD und Grünen. Wolfgang Kubicki von der FDP dagegen warnte vor Forderung nach einer Streichung staatlicher Zahlungen an die AfD. Hochproblematisch, so Kubicki. Er meint, man müsse vielmehr den Wählerinnen und Wählern ein so gutes politisches und persönliches Angebot machen, dass sie gar nicht auf die Idee kommen, die AfD zu wählen. Dem Bau der Riesenbatteriefabrik in Schleswig-Holstein steht nichts mehr im Weg. Die letzte Gemeinde, die noch zustimmen musste, hat am Abend ihr Go gegeben. Die Milliardeninvestition auf dem platten Land hing zuletzt nur noch am Votum der 7 ehrenamtlichen Gemeindevertreter von Norderwörden. In Schleswig-Holstein will die schwedische Firma Northvolt für 4,5 Milliarden Euro eine Fabrik für Autobatterien bauen. Die Produktion soll 2026 anlaufen.
Nikki Haley ist gerade 52 Jahre alt geworden. Das könnte ein entscheidender Faktor für die Republikanerin sein, die heute bei den Vorwahlen im US-Bundesstaat New Hampshire antritt. Sie will sich gegen Donald Trump durchsetzen, der im November wieder Präsident werden möchte. Er wird dann 78 sein. In ihren Wahlkampfauftritten zweifelt Haley deswegen immer wieder die geistige Fitness des Ex-Präsidenten an. Auch sonst versucht sie, sich als vernünftige und gemäßigte Gegenkandidatin zu positionieren. Wie aussichtsreich das ist, gerade nachdem am Sonntag ihr Konkurrent Ron DeSantis das Handtuch geworfen hat, weiß unsere US-Korrespondentin Stefanie Bolzen. Hallo Stefanie.
Hallo Viola.
Ja, die Vorwahl heute gilt eigentlich als die wichtigste für die Republikaner vor diesen Präsidentschaftswahlen. Woran genau liegt das?
Es ist die wichtigste Wahl, weil die Wahl im Grunde ja schon entschieden ist. Also wir hatten ja vor einer Woche die Wahl in Iowa, die Trump mit 51%, also lawinenmäßig gewonnen hat. Und diese Wahl in New Hampshire ist eigentlich die einzige, wo es vielleicht ein bisschen anders ausgehen könnte, weil eben jetzt auch nur noch eine Konkurrentin da ist. Das ist Nikki Haley, Trumps ehemalige UN-Botschafterin, ehemalige Gouverneurin von South Carolina. Und New Hampshire ist ein relativ liberaler Bundesstaat. Haley hat da alles reingesetzt, was sie konnte, wahnsinnig viele Auftritte gemacht und hofft, dass sie da vielleicht eine Chance hat, Trump zu überholen. Realistisch, sie liegt in den Umfragen 10 Punkte hinter Trump. Es ist sehr unwahrscheinlich, aber eine kleine Möglichkeit muss man im Kopf haben, und zwar, dass unabhängige Wähler sich da noch ganz kurzfristig eintragen können. Und darauf setzen halt Haleys Leute, die zu mobilisieren und zu sagen, hey, ihr habt eine Chance hier, Trump zu schlagen. Ihr wollt doch alle Trump nicht. Haley ist eben gemäßigt konservativ. Ihr müsst jetzt hier alle wählen kommen. Vielleicht hat sie da eine Chance. Ich würde da nicht so viel Geld drauf wetten.
Genau, jetzt hat der andere republikanische Kandidat, Ron DeSantis, am Sonntag seinen Rückzug verkündet. Er tritt jetzt nicht mehr in New Hampshire an. Was bedeutet das für die Chancen von Nikki Haley?
Das ist eine sehr interessante Frage. Von allem, was man hier von den Strategen der Republikanischen Partei liest und von Meinungsforschern, die sagen, das ist nur bedingt gut für Haley. Zum einen hat Ron DeSantis ja, als er aufgegeben hat, am Sonntagabend Trump endorsed, wie man das so sagt auf Neudeutsch. Also er hat gesagt, er wählt jetzt Trump. Das wird auf jeden Fall Haley Stimmen kosten. Also man sollte auf keinen Fall denken, nur weil Ron DeSantis nicht Donald Trump war, gehen jetzt die Leute zu Nikki Haley. Im Gegenteil. Also Ron DeSantis war ja so eine Zeit lang der Hoffnungsträger. Der wurde ja wahnsinnig gepusht, so ungefähr von einem Jahr, dass er der neue Trump ist, aber eben ohne den ganzen juristischen Ballast, der in Florida sehr erfolgreich ist, der auch ganz gut aussieht, eine wunderhübsche Frau hat, 300 hübsche Kinder. Also das war so das Idealbild. Aber naja, das hat nicht so richtig geklappt. Dass jetzt dessen Wähler zu Haley gehen, ist unwahrscheinlich. Und deshalb wahrscheinlich am Endergebnis ist es sogar besser für Trump als für Haley.
Ron DeSantis war eigentlich eine Zeit lang ein kleiner Favorit. Woran ist jetzt er mit seiner Kampagne letztlich gescheitert und was macht Haley anders?
Also zwei Dinge zu Ron DeSantis. Viele haben gesagt, wenn du jetzt versuchst, der zweite Trump zu sein, das funktioniert nicht. Die Leute wählen den alten Trump, die wählen nicht den neuen Trump oder einen, der versucht, so zu sein wie Trump. Zum Zweiten, ich war vergangene Woche in Iowa und habe Ron DeSantis da beobachten können bei Wahlkampfauftritten. Und ich muss sagen, er ist wirklich überhaupt nicht charismatisch. Also gut, er war schon ganz schön müde, hat da irgendwie wahnsinnig viel Energie reingesteckt und diese ganzen Auftritte gemacht und dann noch bei dem Wetter. Das ist ja auch alles nicht so einfach und die machen dann wirklich 3, 4, 5 Auftritte an einem Tag. Er wirkte wahnsinnig müde, er wirkt auch deprimiert, er hat sowas. Er hat so was Schwermütiges an sich. Also der ist überhaupt kein Can-Go-Typ. Seine Frau im Gegenteil, die ist super. Die steigt da auf die Bühne, schleppt die Kinder mit und hat so richtig Power. Aber DeSantis, der kam bei den Leuten ganz schlecht an. Der kann nicht richtig lächeln. Der kann mit Leuten kein Gespräch anfangen. Viele sagen, Florida ist okay für ihn, aber darüber hinaus schafft er das nicht. Und dann konnte er sich halt auch nicht differenzieren. Und Haley, die hat es wirklich geschafft, sich halt als eine andere Kandidatin zu positionieren, die für ja eine auch hart konservative Linie steht. Sie ist selber auch, ich würde nicht sagen, komplett gegen Abtreibung, aber sie ist ganz klar auf der Pro-Life-Seite. Sie ist für strengere Einwanderungsmaßnahmen. Vor allem will sie das Defizit runterschrauben. Also ganz viele klassisch konservative Themen. Aber sie sagt, das hier ist die neue Generation plus das Chaos muss aufhören. Wer möchte nochmal Trump? Weil Trump sind nochmal 4 Jahre Chaos. Und mit mir wird Ordnung in die Bude einziehen.
Wofür steht Nikki Haley genau im Gegensatz zu Donald Trump? Also wen kann sie abholen und begeistern?
Interessanterweise, glaube ich, kann Haley vor allem Frauen abholen. Haley war auch in Iowa unterwegs und da war ich bei einigen Veranstaltungen und habe dann Wähler angesprochen. Gut, die sind natürlich alle sehr konservativ in Iowa, sehr religiös, sehr weiß. Und Haley spricht sie an, vor allem die Frauen, weil die konnten es einfach, also eine Frau hat da zu mir gesagt, ich kann es nicht nochmal ertragen, jeden Morgen aufzustehen. Was hat der jetzt letzte Nacht wieder gemacht? Und was steht heute Morgen wieder auf Twitter? Und darauf setzt Haley, das hat sie sehr geschickt gemacht, dieses auch ein bisschen fast schon geschlechtsspezifisch zu sagen, wenn man einem Mann sagt, krieg das hin oder mach das mal, dann passiert das nicht, frag immer besser eine Frau. Und sie ist da sehr so ein bisschen hemdsärmelig und sehr anpackend und kann ja auch was vorweisen als Gouverneurin von South Carolina, als UN-Botschafterin. Die hat schon ziemlich profilierte Jobs gemacht und auch ganz gut gemacht. Und sonst passt sie halt auch da rein. Die ist schwer konservativ, hat 2 Kinder. Der Mann ist in der Armee, ist gerade wieder irgendwo im Nahen Osten stationiert. Also sie ist so eine klassische konservative Politikerin und damit kann sie punkten. Nur gegen Trump ist das nicht so einfach.
Wenn wir jetzt ein bisschen hypothetisch in die Zukunft gucken, würde sich Haley durchsetzen, was könnten wir von ihr erwarten? Also gerade wenn wir jetzt auch auf die amerikanische Außenpolitik gucken, auf die transatlantischen Beziehungen und vielleicht sogar die NATO.
Was man auf jeden Fall von Haley erwarten könnte, wäre eben eine verlässlicheren Partner in Washington und niemand, der so erratisch ist wie Trump, niemanden, der so emotionsgetrieben ist und so impulsiv. Das Problem für uns Europäer, für die Deutschen ist natürlich, dass man überhaupt nicht weiß, was mit Trump kommt. Und weil er eben sehr, ja, von persönlichen Verletzlichkeiten und Empfindlichkeiten getrieben ist und dann irgendjemanden ins Visier nehmen, das hat die deutsche Bundesregierung ja ganz stark zwischen 2016 und 2020 erfahren. Er konnte Angela Merkel nicht leiden und das hat er Deutschland noch an allen Ecken und Enden spüren lassen. Und dann natürlich die große Frage, würde er aus der NATO austreten? Das ist natürlich Quatsch, das kann er gar nicht so einfach. Aber allein die Aussage eines US-Präsidenten zu sagen, er ist nicht sicher, ob er wirklich für die Europäer einsteht, wenn es soweit kommt, das bringt natürlich eine Destabilisierung und das findet natürlich Wladimir Putin in Moskau ganz toll. Mit Haley, glaube ich, würde sowas nicht passieren, aber man darf sich da auch nichts vormachen. Sie ist genauso auf der Linie, vor allem die Deutschen müssen mehr zahlen, die müssen ihre Verteidigung selber auf die Beine stellen. Die Amerikaner sind nicht mehr länger dafür da, Europa zu verteidigen und da muss eben viel mehr Geld ausgegeben werden. Plus, was für die Republikaner, aber auch für die Demokraten extrem wichtig ist, ist eben die Konfrontation mit China. Und da stecken die ihr militärisches Potenzial und ihre Fähigkeiten rein und ihr Geld und ihre ganze Aufmerksamkeit. Also das würde sich mit Nikki Haley auch nicht viel ändern.
Danke, Stefanie Bolzen, nach Washington.
Gerne.
Werbung.
Wer war der echte Klaus Störtebeker? Was steht eigentlich wirklich im Knigge? Und was hat es mit dem Hollywood-Zeichen ursprünglich auf sich gehabt?
Ich bin Wim Orts und ich nehme euch in meinem Podcast Aha History, 10 Minuten Geschichte mit auf Zeitreise. Jeden Montag und Donnerstag beantworte ich Fragen zur Vergangenheit und dabei geht es auch um Themen, die so ganz sicher nicht im Geschichtsunterricht vorkommen.
Aha History, 10 Minuten Geschichte, hört ihr immer montags und donnerstags ab 5 Uhr auf welt.de und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt.
Werbung Ende.
Die Wahllokale schließen um 2 Uhr morgens unserer Zeit. Die Ergebnisse aus New Hampshire werden wir deswegen erst morgen wissen. Bis dahin bleiben Sie natürlich bestens informiert, dank meiner Kolleginnen und Kollegen bei Welt.de und bei Welt.tv. Ich bin Viola Köchst und ich wünsche Ihnen einen großartigen Dienstag. Redaktionsschluss für die Nachrichten war heute um 4.30 Uhr. Die Meldungen wurden produziert von Regiocast.